Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler. Sie lesen mit den Kleinen, und zwar nicht nur heute am bundesweiten Vorlesetag, sondern jede Woche. Sie helfen in der Grundschule bei den Hausaufgaben, sie begleiten die Kinder und Jugendlichen beim Schulabschluss oder in den Job. Sie sind da für geflüchtete Jugendliche und unterstützen als Senior Experts oder Job Coaches auch im Arbeitsleben. Unzählige Patinnen und Paten, Mentorinnen und Mentoren sind in Deutschland im Einsatz und schenken anderen Menschen ihre Zeit und Energie. Freiwillig, unentgeltlich und voller Engagement. Sie sollen heute im Mittelpunkt der Sendung stehen. Ob in der Bildung oder im Arbeitsleben, wenn Ehrenamtler eine Patenschaft für Jüngere übernehmen. Das ist das Thema unserer Lebenszeit heute. Und ich habe drei Gäste im Studio, die sich damit schon seit Jahrzehnten beschäftigen. Dr. Dominik Esch, Sozialarbeiter und Theologe, hat vor über 20 Jahren das Mentoring-Programm Balu und Du mitgegründet und ist dort geschäftsführender Vorstand. Das ist eines der ältesten und größten Programme in Deutschland. Und wie das aufgestellt ist und was die Balus, die Mentorinnen und Mentoren dort genau machen, wird er uns gleich erzählen. Guten Morgen, Herr Esch.
Guten Morgen.
Dann begrüße ich Maymol Devasia Demming, Diplom-Sozialpädagogin und Geschäftsführerin der Allianz Bildung und Lernen in Ratingen, die gleich mehrere Patenschaftsprojekte für ganz unterschiedliche Altersgruppen und unterschiedlichen Zielsetzungen verantwortet. Guten Morgen auch Ihnen, Frau Devasia Demming. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Und am Telefon begrüße ich Professor Dr. Fabian Kosse, Volkswirtschaftler und Inhaber des Lehrstuhls für Data Science in Business and Economics an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Am Bonner Brick Institute on Behavior and Inequality, also übersetzt Verhalten und Ungleichheit, erforscht und evaluiert er schon seit vielen Jahren die Wirksamkeit von Patenschaftsprojekten, unter anderem auch von Balu und Du. Und er kann uns sagen, was für Effekte es generell in solchen Projekten für beide Seiten hat, für Patenkinder wie für die Patinnen und Paten und wie sich das auch auf uns als Gesellschaft und das Miteinander der Generationen auswirkt. Guten Morgen, Herr Kosse, willkommen in dieser Runde.
Guten Morgen, hallo.
Und wie immer in der Lebenszeit sind wir gespannt auf Ihre Stimmen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörende. Welche Erfahrungen haben Sie mit Patenschaftsprojekten? Vielleicht engagieren Sie sich selbst in einem Programm als Patin oder Pate. Was tun Sie dann da und warum tun Sie es? Was gibt Ihnen das auch zurück? Oder vielleicht sind Sie selbst mal von einem erfahrenen älteren Ehrenamtler unter die Fittiche genommen worden. Welche Auswirkungen hatte das auf Ihr Leben? Und vielleicht geben Sie das an irgendeiner Stelle auch heute weiter. Und wo sehen Sie, wenn Sie vielleicht Lehrerin oder Lehrer sind oder Beobachter, wo sehen Sie die Vorteile für den Austausch und das Miteinander der Generationen? Und gleichzeitig, was macht die Arbeit in diesen Projekten vielleicht auch schwierig und welche Strukturen könnten noch verbessert werden? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Herr Esch, Ihr bundesweites Mentoringprogramm Balu und Du ist eines der ältesten, größten und best evaluierten Programme in Deutschland. Sie sind aktiv an 160 Standorten in Deutschland. Erzählen Sie uns, worum geht's bei Balu und Du? Nee, wir starten erstmal damit, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Mentoring und Patenschaftsprojekten? Gibt es einen Unterschied?
Vielen Dank für die Fragen. Einen Unterschied gibt es meiner Meinung nach nicht. Es gibt eine etwas akademische Diskussion darüber, dass Mentoring eher im Bereich von beruflichen Mentoringprogrammen beheimatet sei und Patenschaft möglicherweise eher im konfessionellen Bereich, eher im außerberuflichen Kontext. Wir bei Balu und Du verwenden beide Begriffe gleichbedeutend. Wir sind aber auch stolzes Mitglied in einem Bundesverband, der sich soziales Mentoring auf die Fahnen geschrieben hat. Und wir spielen mit dem Argumenten, je nachdem, was Menschen besser verstehen und was besser zur Situation passt.
Gut, dann haben wir das geklärt und sind jetzt gespannt, worum geht's bei Balu und Du?
Wir vermitteln Patenschaften für Grundschulkinder. Junge Erwachsene übernehmen einmal die Woche die Aufgabe, ein Kind einmal in der Woche für 1 bis 3 Stunden außerschulisch zu fördern und zu begleiten und zu stärken.
Was machen die dann miteinander?
Die unterschiedlichsten Dinge. Jetzt um diese Zeit herum wird wieder viel gebacken. Und vermeintlich meint man ja beim Backen, kommt nur ein Kuchen raus. Aber zum Backen gehört so viel mehr. Man muss ein Rezept sich raussuchen, man muss einkaufen gehen, man muss die Rezeptur nachher zusammenbringen. Und wir nennen das informelles Lernen. Da passiert sehr viel zwischen dem Paten und dem Patenkind. Und am Ende ist da in der Tat ein Produkt da, die leckeren Plätzchen, die in der Studenten-WG dann aus dem Ofen kommen.
Es gibt ja viele Programme, die sich tatsächlich mit dem schulischen Bereich auseinandersetzen. Sie haben es schon gesagt, also die bei Hausaufgaben helfen oder beim Lesen unterstützen oder so. Warum haben Sie sich konkret dafür entschieden, das im außerschulischen Bereich zu machen? Also Kekse backen, und die machen ja noch was anderes. Was ist die Idee dahinter?
Als wir damals zusammen mit Frau Professor Müller-Kohlenberg der Universität Osnabrück Balloon durchstarteten, wurde uns klar, informelles Lernen ist so entscheidend dafür, dass wir überhaupt in der Schule formal gut vorankommen. Und viele Kindergartenkinder haben das Unglück, dass sie nicht genug Fragen beantwortet bekamen, die sie als Kinder gestellt haben. Und sie haben so verlernt, Fragen zu stellen, weil es sich für sie nicht gelohnt hat. Und das ist so entscheidend, dass man im Kindergartenalter lernt, Fragen zu stellen, weil es sich lohnt. Es kommen nämlich Antworten von Erwachsenen. Und vielfach sind wir Eltern aber zu ungeduldig, zu busy, zu stark eingespannt. Und junge Paten können aber einmal in der Woche einen entscheidenden Unterschied machen, indem sie geduldig Fragen beantworten, für die Kinder da sind. Und dann kann in der Grundschulzeit, dazu wird Professor Kosser nachher berichten, durchaus Defizite ausgeholt werden, die man aus der Kindergartenzeit mit in seinem Rucksack hat. Wir helfen dabei, den Rucksack leichter zu machen.
Was machen die noch, die beiden?
Sie sind viel in der Natur. Mobis. Wir fordern sehr stark heraus, dass die Kinder in der Natur mit ihren Paten unterwegs sind. Es war für mich mal so erstaunlich mitzubekommen, dass es hier in der großen Stadt in Köln Kinder gibt, die noch nie am Rhein gewesen sind. Sie sind so behaftet in ihren Fädeln oder in ihren Kiezen oder wo auch immer. Und Paten können dazu helfen, den Horizont zu erweitern. Sie machen durchaus auch schon mal Hausaufgaben. Aber es ist bei uns so breit angelegt, dass die beiden sich ein Programm selber entwickeln, mit dem sie im Laufe der Zeit dann von Woche zu Woche unterwegs sind.
Sie haben ja den Schwerpunkt auf junge Erwachsene. Ja. Ich glaube, das absolute Höchstalter ist 30. Ja. Warum ist das so?
Wir haben damit gute Erfahrung gemacht, dass wir homogene Gruppen auf Seiten der Paten haben. Wir haben die gute Erfahrung gemacht, dass dieses junge Alter sich in der Tat darauf konzentriert, nur für dieses eine Kind da zu sein. Und nicht, wie wir, ich als 53-Jähriger, ich würde bestimmt sofort in das Familiensystem eingreifen wollen, mit Moralien, gesollten Zeigefinger vielleicht vorkommen und möglicherweise Situationen mit den Eltern hervorbringen, die gar nicht gut sind für die Patenschaft. Und so lernen die Eltern nebenbei, was die jungen Leute mit ihrem Kind machen, und übernehmen im besten Falle Aktionen von den beiden.
Also ist so ein bisschen mehr wie so ein großer Bruder, große Schwester, ne? Genau. Nicht so verkrampft.
Ja.
Ihr Slogan ist Mentoring auf Zeit, Wirkung fürs Leben. Sie machen das ja schon seit über 20 Jahren. Sie haben fast 16.000 Tandems in dieser Zeit vermittelt und betreut, bleiben auch in Kontakt mit den Menschen, auch über Alumni-Veranstaltungen. Was sehen Sie, was wird aus den Kindern?
Also natürlich gibt es Highlights bei uns. Für mich war es ganz beglückend, im letzten Jahr mitzubekommen, dass Patenkinder von damals jetzt in der Lage sind, selber Paten zu werden. Und die Überlegung und Vorstellung, dass ein Kind sich so stark entwickelt, dass es von einem Kind, um das sich Lehrer und Eltern Sorgen gemacht haben, nun in der Oberstufe dazu in der Lage ist oder im Studium dazu in der Lage ist, selber Verantwortung zu übernehmen, finde ich sehr, sehr beglückend.
Auch großartig auch für die Balus, ne? Das ist ja eine große Befriedigung, dass man tatsächlich einem Menschen einen Weg geebnet hat fürs Leben, oder?
Ja, und Fabian Kosse wird später sicherlich berichten über seine Erfahrungen als Forscher, welche langfristige Wirkung Balloon2 erzielt, dem will ich nicht vorgreifen.
Dann gehen wir doch mal direkt drüber, Herr Kosse. Sie haben Balloon2 seit vielen Jahren evaluiert, auch den Wirkungsbericht erstellt, aber darüber hinaus ja noch viele Evaluierungen auch anderer Projekte durchgeführt. Sagen Sie erstmal, wieso forscht ein Volkswissenschaftler an Patenschaftsprojekten? Was ist Ihr Interesse hier?
Da gibt es, glaube ich, eine einfache und eine nicht so einfache Antwort.
Wir nehmen die einfache.
Die einfache ist, in der modernen Volkswirtschaftslehre ist soziale Ungleichheit und die Entstehung von sozialer Ungleichheit ein absolutes Kernthema. Deswegen würde ich mit der Perspektive auf Ungleichheit sagen, das ist ein kernökonomisches Thema. Die ein bisschen längere Antwort wäre, meine Sicht darauf ist, wie Entstehung von Ungleichheit vonstatten geht. Da kann man halt nicht nur, wie man es lange Zeit gemacht hat, schauen, wenn die Leute auf den Arbeitsmarkt kommen und sich dann wundern, dass manche gewisse Fähigkeiten haben und andere nicht, sondern man muss halt eben weiter zurückgehen und schauen, wie entstehen auch diese Fähigkeiten. Und als wir uns darüber Gedanken gemacht haben und was man eventuell auch dagegen tun kann, dass gewisse Lücken entstehen, sind wir dann ganz schnell bei Balloon2 gelandet.
Wie messen Sie ganz konkret die Wirkung?
Also, wir haben ein paar Grundsätze, wenn wir über so ein Design nachdenken. Das eine ist, in der Volkswirtschaftslehre wird großer Wert auf Kausalität gelegt. Also wir wollen ein Design haben, das es uns ermöglicht, sehr stark zu sagen, das ist jetzt die Wirkung von Balu und Du. Also können wir uns jetzt nicht nur anschauen, ein Kind, bevor es den Mentor hatte und ein Kind, nachdem es einen Mentor hatte, weil in der Umwelt passiert ja noch viel mehr. Also beispielsweise, ne, in der Corona-Episode hat sich einfach sehr viel in dem Leben von den Kindern und jungen Menschen verändert. Deswegen haben wir ein Design gewählt, den sogenannten Randomized Control Trial oder die randomisiert kontrollierte Studie. Das heißt, wir haben uns eine große Menge an Kindern und Familien gesucht, die Interesse an Balu und Du hatten. Dann war es jetzt so, Balu und Du kann zwar viele Paten, Balu und Du Paare bilden, aber halt nicht unendlich viele. An der Stelle wurde dann randomisiert. Also der Zufall hat entschieden von den 500, die es haben wollten, wer kann es jetzt bekommen? Und das ermöglicht es uns jetzt zu sagen, wir haben jetzt zwei Gruppen, die an sich gleich sind. Der einzige Unterschied ist, die eine Gruppe hatte eben einen Balu, die andere hatte ihn nicht. Hm. Und von diesem Design ausgehend folgen wir einer Kohorte, die 2011 gestartet hat, mittlerweile seit über 10 Jahren und können uns eben an den ganz verschiedenen Entwicklungsschritten jetzt die Wirkung anschauen. Sei es beim Übergang von der Grundschule aufs Gymnasium, sei es beim Erwachsenwerden, sei es beim Einstieg in den Beruf. Das ist ein Thema, an dem wir jetzt gerade dran sind.
Und was ist die nachgewiesene Wirkung bei den Patenkindern, Mentees?
Genau, also basierend auf diesem wirklich sehr anerkannten und validen Design, nur um jetzt ein paar Highlights hervorzuheben, konnten wir zeigen, dass der Übergang von der Grundschule aufs Gymnasium anders funktioniert, davon beeinflusst wird. Also statt 50% von Kindern aus mehr oder weniger benachteiligten Familien gehen dann 60% aufs Gymnasium, also 10% Punkte.
Was ja einen großen Unterschied macht.
Ne? Das ist tatsächlich ein großer Unterschied. Der schließt jetzt nicht ganz die sogenannte Benachteiligungslücke, die wir auch dokumentieren können. Aber das Entscheidende ist, das ist eben nicht nur in der 5. Klasse so, sondern wir wissen auch, wie das in der 10. und in der 12. Klasse aussieht. Also diese Effekte sind auch persistent. Und gleichzeitig schauen wir uns ganz viele Persönlichkeits- oder Fähigkeitsmaße an und können eben auch da zeigen, diese, wie es der Dominic Ash beschrieben hat, diese tatsächlich Veränderung der sozialen Umgebung in der ganz entscheidenden Lebensphase hat in ganz vielen Dimensionen eine positive Wirkung.
Welche positive Wirkung ist dann? Auf welche Dinge hat das eine positive Wirkung? Auf welche Schlüsselkompetenzen?
Genau, also zwei Sachen, die wir uns jetzt sehr intensiv angeschaut haben. Eins ist sowas wie soziale Fähigkeiten oder auch Prosozialität. Also bin ich bereit, anderen Menschen zu vertrauen? Bin ich bereit, anderen Menschen einen Gefallen zu erwidern, wenn mir ein Gefallen gemacht wurde und so weiter? Das ist eine Dimension, die wir uns schon sehr, sehr früh angeschaut haben, weil die Literatur eben zeigt, dass sich das im Grundschulalter sehr stark entwickelt. Und hier sieht man zwei Sachen. Also einmal, in dem Grundschulalter geht die Lücke zwischen Kindern aus benachteiligten Familien und nicht benachteiligten Familien geht da auf. Und wenn man genau in der Zeit, in der diese Lücke aufgeht, den Kindern aus benachteiligten Haushalten eben einen Mentor gibt, dann wird praktisch verhindert, dass diese Lücke aufgeht. Also Kinder aus benachteiligten Familien, die einen Mentor hatten, entwickeln sich dann so wie Kinder aus nicht benachteiligten Familien. Und auch das ist ein Effekt, den wir jetzt seit Jahren beobachten. Und der immer noch da ist, also auch im jungen Erwachsenenalter. Eine andere Dimension ist Selbsteinschätzung. Da sieht man sowas Ähnliches. Kinder aus benachteiligten Familien scheinen hier Probleme zu haben, gesunde Selbsteinschätzungen zu entwickeln. Und hier kann auch ein Mentor einen starken Effekt haben, dass eben diese Fähigkeit besser entwickelt wird.
Wir werden gleich noch darüber reden, wie konkret sich das dann an den Beispielen zeigt, was mit den Menschen tatsächlich passiert in der Entwicklung und auch welche Wirkung es eigentlich auch für die Paten und Mentoren hat. Aber erstmal möchte ich Frau Devasia-Demming in die Runde holen. Sie haben gleich drei Projekte für unterschiedliche Altersgruppen in der ABL, auch mit dem Ziel, Bildungschancen von Schülerinnen und Schülern zu verbessern und ihnen einen guten Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Welche sind das?
Also wir sind angefangen mit den Bildungspatenschaften in der Sekundarstufe 1, also in der 1:1-Betreuung. Haben dann den Bereich der Berufsorientierung mit dem Programm JobFit dazu genommen, wo wir mit Ehrenamtlichen gerade Schüler begleiten, die in der 9., 10. Klasse einen mittleren Schulabschluss machen, und haben vor 2 Jahren das Lesementoring mit unter unser Dach genommen und nach Corona dann neu gestartet. Das gab es vorher schon in der Stadt. Da sind inzwischen um die 95 Lesementoren an 10 Grundschulen von 14 unterwegs und betreuen über 250 Kinder. Bildungspatenschaften haben wir so etwa um die 50. Und in dem Ausbildungsbereich sind wir da eher so bei zwischen 10 und 15, mal mehr, mal weniger.
Wie alt sind die Patinnen und Paten bei Ihnen?
Also da ist die Bandbreite tatsächlich groß. Also bei den Bildungspaten sind die Jüngsten 17, 18, gehen selber noch zur Schule am Berufskolleg, sind da in der Oberstufe und betreuen Kinder in den unteren Klassen, also 4., 5. Klasse. Und unsere Ältesten sind um die 80, leicht über 80. Mhm. Und bei den Lesementoren ist die Spanne ähnlich. Also der überwiegende Teil ist so in der nachberuflichen Phase Mitte 60 aufwärts oder in Teilzeit tätig. Aber wir haben eben auch junge oder auch Vollberufstätige dabei.
Warum machen die Patinnen und Paten das? Was ist die Motivation?
Also die meisten Menschen, die zu uns kommen, sagen, ich möchte was zurückgeben. Mir ist es gut gegangen. Und ich habe Erfahrung und ich habe Zeit. Und ich möchte, ich sehe, höre, lese, dass es Kindern nicht gut geht und ich möchte denen was mit auf den Weg geben. Viele haben auch Erfahrungen mit ihren eigenen Enkelkindern schon und sehen dann über das Milieu ihrer Enkelkinder, was alles im Argen liegt und sagen, dann, ich habe Zeit, ich möchte was tun.
Und welche Effekte sehen Sie? Was melden Ihnen die Schulen zurück?
Also der Bedarf ist groß. Also da viele Lehrer sehen das positiv, dass ihre Kinder da eine Unterstützung bekommen können. Und viele Familien fragen nach. Also als ich mit diesen Patenprojekten angefangen bin, habe ich so ein bisschen den Zweifel gehabt. Könnte das so ein Stigma sein? Könnten Kinder denken, jetzt muss ich nochmal nachsetzen. Jetzt muss ich nochmal gefördert werden, weil ich es nicht kann. Als mir das erste Kind auf dem Schulhof entgegenkam und fragte, du bist doch die Frau, die die Paten mitbringt, hast du auch einen für mich? habe ich gedacht, das ist okay, das macht Spaß, das ist was Positives und es bringt total viel. Also inzwischen erlebe ich, ähnlich wie Herr Esch, Jugendliche, die gesagt haben, ja, da wo ich jetzt bin, wäre ich nicht, wenn ich nicht die Unterstützung gehabt hätte.
Wir haben jetzt schon viel auf die Effekte für die Patenkinder geguckt. Welche Effekte sind das für die Patinnen und Paten? Was sehen Sie da? Gibt es da so einen Wechsel, Austausch von Dingen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also viele ältere Paten und Patinnen sagen, wir gucken über den Tellerrand und kriegen was mit aus einer anderen Welt. Wir haben eben viele, viele Familien mit einer Zuwanderungsgeschichte, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen, aus anderen Kulturen. Und da gehen Paten auch bereichert raus, weil sie was erleben, wo sie sonst keinen direkten Zugang zu hätten. Und junge Paten sagen, wir machen eine Erfahrung. Das ist, sie werden reifer und das merkt man ihnen auch an, wie sie souveräner werden im Laufe der Zeit. Und viele Paten sagen einfach, es macht einfach viel Spaß. Es macht Freude. Es macht Freude zu sehen, dass ein Kind auf mich zukommt und sich darauf freut, dass ich jetzt eine Stunde da bin.
Herr Grosse, ganz kurz, was sehen Sie an Verbesserungen aus der Forschung, an Schlüsselkompetenzen von Patinnen und Paten?
Tatsächlich haben wir uns in unserer Forschung stark auf die auf die Kinder bezogen, die sozusagen den Paten haben. Wir haben natürlich viel gelesen, auch zu der Wirkung auf die Mentoren. Tatsächlich ist ein bisschen schwieriger, unser Design da umzusetzen, weil Mentoren oft das knappe Gut sind. Also sozusagen bei den Kindern war es relativ leicht, genug zu finden, die es haben wollen und dadurch zu viele zu haben, um dann diese Randomisierung durchführen zu können. Mentoren sind oft das knappe Gut und deswegen sind die für die Forschung natürlich schwerer zugänglich.
Dann frage ich mal Herrn Esch, was das echte Leben sagt. Was kriegen Sie mit, was für die Patin?
Wir haben vor vielen Jahren da eine kleine Studie an der Universität Osnabrück aufgelegt und haben unsere Balus, unsere Mentorinnen und Mentoren befragt. Und sie haben Fortschritte im Bereich von Konfliktmanagement, von Selbstmanagement, von Organisation, weil sie Woche für Woche herausgefordert waren, möglicherweise mal mit einer Schule ein Gespräch zu führen, wenn das Kind sich beschwert hatte und dann als eine Art Mediator auftraten oder wenn es mit den Eltern mal Schwierigkeiten gab. Da wurden sie Woche für Woche gestärkt. Wir haben einen wunderbaren Partner bei uns im Netzwerk. Wunderbar in dem Sinne, dass ich nie gedacht hatte, dass wir mal mit den Universitäten der Bundeswehr zusammenarbeiten. Dort ist Balloon Duo im Studium Plus, Studium Generale angedockt. weil es die Verantwortlichen der jeweiligen Universitäten in München und Hamburg als sinnvoll erachten, dass Studierende Führungskompetenzen dadurch erwerben, dass sie im Ernstfall mit einem Grundschulkind unterwegs sind und lernen und reflektieren im Studienbetrieb, was sie mit dem Kind erleben. Und die Fortschritte sind dann auf Seiten der Mentorinnen und Mentoren sogar in Credit Points messbar. Wir machen das an vielen, vielen Gymnasien, berufsbildenden Schulen, Gesamtschulen, dass unsere Art von Mentoring in die Curricula eingebaut ist und abiturrelevante Leistungen erworben werden können dadurch, dass die Oberstufenschüler und Oberstufenschülerinnen Hausarbeiten darüber schreiben, sich ein Kolloquium stellen und dann handfeste Vorteile haben, dadurch, dass sie dieses Ehrenamt im Balloon-Duo aufbauen. Es ist also eine Win-Win-Situation.
Das heißt aber, es ist wahrscheinlich auch nicht einfach, das dann aufzusetzen, ne, die immer zu bekommen, dann auch die Studierenden, richtig?
Ja, es fehlt doch vielfach an Wissen, vor allen Dingen in der Lehrerschaft oder in Hochschullehrenden, welche Möglichkeiten Bildungseinrichtungen in Deutschland jetzt schon haben, Service-Learning-Module in ihren Hochschulen aufzubauen. Und da passen Programme wie Balloon Du und andere sehr gut rein. Man muss nur das schon nutzen, was da ist.
Das leidige Finden von Mentorinnen und Paten und Paten, was werden wir gleich nach den Nachrichten nochmal weiter darüber reden, wie man eigentlich die Menschen findet. Herr Kossel sagt schon, rares Gut, aber da gibt es ja verschiedene Ansätze schon, die Sie machen. Wir machen gleich an dieser Stelle weiter, ob in der Bildung oder im Arbeitsleben, wenn Ehrenamtler eine Patenschaft für Jüngere übernehmen. Darüber reden wir auch gleich weiter nach den Nachrichten und wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen dazu. Haben Sie selbst sich schon als Patin oder Pate engagiert? Wie war das? Was haben Sie da erlebt? Welchen Effekt beobachten Sie bei solchen Patenschaften? Was verbindet die Generationen? Erzählen Sie uns unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de gern auch mit Ihrer Telefonnummer. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon. Kindern gute Bildungschancen zu eröffnen, jungen Erwachsenen den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern, benachteiligte Menschen zu unterstützen, sich im Leben besser zurechtzufinden, all das findet statt im zivilgesellschaftlichen Engagement, im Ehrenamt, in vielen Mentoring-Projekten und Bildungspatenschaften zwischen den Generationen, die von unzähligen Initiativen organisiert und begleitet werden. Und darum soll es jetzt in der Lebenszeit weitergehen, ob in der Bildung oder im Arbeitsleben, wenn Ehrenamtler eine Patenschaft für Jüngere übernehmen. Das ist unser Thema heute und darüber möchte ich weiter sprechen mit Maymol Devasia Demming vom Verein Allianz Bildung Lernen, mit Dr. Dominik Esch vom Projekt Baloo und Du, mit Professor Fabian Kosse von der Julius-Maximilians Universität Würzburg und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Was erleben Sie in Ihrem Ehrenamt für jüngere Menschen, in Ihren Patenschaftsprojekten? Wo engagieren Sie sich und warum tun Sie das? Oder auch wenn Sie sich nicht selbst engagieren, für wie wichtig halten Sie solche Patenschaften? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Sie tun es nicht für Ruhm und nicht für Geld, nicht für Applaus oder sich selbst.
Wer braucht schon Superman? Wahre Helden machen Fußballcamps oder zeigen uns, wie man Wut verdrängt. Haben mit Mut gegen Glut oder eine Flut gekämpft. Manche arbeiten sozial mit einer Jugendgang. Sie haben so viele Gesichter und schreiten ein, wenn's mal brennt, wie der Videoschiedsrichter. Wahre Helden werden selten mit einem Geldwert entlohnt. Wollen nicht gelten, um zu helfen, sind zur Stelle in Not. Und das ist so wichtig, gerade heute, wo vielen hier Courage und Pflicht nichts bedeutet. Ihnen ist es echt egal, ob es nun Ruhm bringt oder Geld macht. Und so bilden sie das Fundament unserer Gesellschaft. Nein, sie haben auch kein Helfersyndrom, sind halt da, jeden Tag halten die Welt in ihrem Lot. Ist das nicht stark, gib auch Gas, leg doch selber mal los und werde einfach mal so zum Held der Nation. Yeah.
Sie tun es nicht für Ruhm und nicht für Geld, nicht für Applaus oder sich selbst. Nicht für Applaus oder sich selbst.
Nicht für sich. meinem Leben.
Sie tun es nicht für Geld. Ein großes Thema. Sollten Patenschaften vergütet werden, zumindest mit einer Aufwandsentschädigung? Was ist da die Diskussion in der Szene? Dominik Esch.
Also für Balu und Du sprechen, Patenschaftsübernahme soll nicht abhängig sein vom Geldbeutel. Jeder junge Mensch soll es sich leisten können, bei Balu und Du als Pate tätig zu sein. Und deswegen arbeiten wir mit einer Tandempauschale, wo wir eine Fahrtkostenerstattung mit drin haben und wo wir ein kleines Taschengeld für Eintritte in Museen, für Bastelmaterial und Ähnliches dann den Paten erstatten.
Dass man nicht noch Geld mitbringen muss, sondern seine Zeit ist ja auch schon ein riesengroßes Geschenk, das gemacht wird. Frau Devasia-Demming.
Also wir stellen auf jeden Fall Material, also Bücher oder Übungsmaterialien, Verbrauchsmaterialien, wenn sie gebraucht werden. Auch das sollen die Paten nicht bezahlen müssen. Wichtiger als Entlohnung, so wie in dem Liedtext gerade, finde ich einfach, dass Ehrenamtliche gut angebunden sind und dass sie gut betreut und begleitet sind. Also das ist das, was man investieren muss, damit Ehrenamt gut funktioniert. Also Anerkennung und Wertschätzung, und das bedeutet in der Schule vielleicht die Räume zu organisieren, dass da aufgeschlossen ist, dass man nicht hinter einem Hausmeister herlaufen muss, aber auch fachlichen Input, mal einen Workshop, mal was zum Thema, aber eben auch Hauptamtliche, die da zur Stelle stehen, parat stehen, wenn es mal schwierig wird. Also vieles wird bilateral geklärt bei uns, dann rufen Paten an, dann begleite ich die Patenschaften auch entsprechend, und das ist das, wo man rein investieren muss, damit es gut läuft.
Sie haben schon gesagt, Weiterbildung, Fortbildung. Es sind ja keine Lehrer, die sich bei Ihnen bewerben. Also es braucht ja auch ein bisschen an Didaktik vielleicht, was weitergegeben wird, oder insgesamt so ein bisschen so eine Grundierung. Wie wichtig ist das, dass Sie so ein Onboarding quasi machen bei Ihren Patinnen und Paten?
Das ist total wichtig. Also es ist total wichtig, erstmal klarzustellen, Sie sind keine Lehrer. Auch der Schule gegenüber ist klarzustellen, dass Sie auch die Lehrerfunktion nicht übernehmen können. Sie können nur ergänzen. Aber Lehrer, also die Paten brauchen schon auch ein bisschen das Handwerkszeug. Wie geht denn Lesen lernen heute? Was ist die Didaktik? Also man muss sozusagen hinter die Kulisse gucken, um es zu verstehen, um sich, um einem Kind auch nicht was ganz anderes zu erzählen, als das, was die Lehrerin oder der Lehrer vorher erzählt hat.
Wie ist das bei Ihnen?
Wir begleiten unsere Patinnen und Paten äußerst intensiv. Die stellen sich mindestens 14-tägig einer Reflexion mit einer pädagogischen Fachkraft, sei es jetzt von einer Diakonie oder Caritas oder anderem Wohlfahrtsverband, der die Gruppe vor Ort begleitet, oder aber im Schulbetrieb, dass die Balus mit ihrer Pädagogiklehrerin, mit ihrem Dozenten an der Universität sich wirklich regelmäßig einer Reflexion stellen und so zu einer neuen Art von Lerngruppe werden, die ihr ehrenamtliches Tun im Unterrichtsbetrieb oder im Ehrenamt reflektieren.
Und wahrscheinlich ist auch wichtig, solche Alumni-Veranstaltungen oder auch tatsächlich auch Treffen, ne, dass man weiß, man ist irgendwo eingebettet und ist in der Gruppe, oder?
Das bauen wir bei Balu und Du es gerade auf. Wir nennen das Dschungelfunk und versuchen da eine Begeisterungsfähigkeit über das Jahr hinaus auch zu erhalten und mit uns in Kontakt zu bleiben.
Herr Kosse, Ehrenamt braucht Hauptamt, heißt es immer wieder. Wie sehen Sie das in der Forschung? Was haben Sie da herausgefunden?
Zum einen, wenn wir jetzt auf die Mentoren schauen und überlegen, sollten wir denen was bezahlen oder nicht, gibt es eine Sache, die man im Hinterkopf behalten muss, nämlich die intrinsische Motivation sollte man nicht verdrängen. Also wir sehen in manchen oder in vielen Bereichen, wo wir jetzt irgendeine starke Wirkung sehen, das ist ganz stark die Persönlichkeit der Mentoren, das Vorleben, das bei den Kindern was bewirkt. Und wenn man jetzt sagen würde, man zahlt die und man zahlt ihnen eventuell auch sehr viel, dann würde man auch andere Mentoren kriegen, die eine andere Persönlichkeitsstruktur haben, die eventuell nicht mehr das aus Überzeugung machen, sondern des Geldes wegen. Und dann wäre nicht mehr ganz klar, ob sich die Ergebnisse, die wir bisher gesammelt haben, dahingehend übertragen lassen, weil wir eben gezeigt haben, diese intrinsische Motivation der Mentoren ist sehr wichtig. Also das spricht jetzt nicht gegen Aufwandsentschädigungen, das spricht jetzt auch nicht gegen großzügige Aufwandsentschädigungen, aber der Teil der Forschung zeigt, dass es eben die intrinsische Motivation braucht. Gleichzeitig muss das natürlich im Rahmen eingebettet sein, wie die beiden Kollegen gerade besprochen haben. Und da können natürlich, vielleicht müssen da sogar Hauptamtliche eine wichtige Rolle spielen, um diesen Rahmen zu geben.
Dankeschön. Stefan Flaum aus München hat angerufen. Guten Morgen, Herr Flaum.
Schönen guten Morgen.
Was möchten Sie gern beitragen zum Thema?
Ja, ich kann das nur unterstreichen, was die Leute, was die Vorredner eben gesagt haben. Ich leite selbst an der LMU München ein Mentoring-Programm für Akademiker aus allen Fachrichtungen. Das heißt, wir matchen da ca. 300 Mentees und MentorInnen pro Jahr. Und die sind wirklich vom Ägyptologen bis zum Zahnmediziner, ist da alles mit dabei. Und was ich jetzt auch nochmal mit unterstreichen kann, ist dieser Altruismus. Also wenn man die MentorInnen fragt, warum machen sie mit, sagen die meisten tatsächlich, ja, also ich möchte was der nachfolgenden Generation zurückgeben. Und auf der anderen Seite sagen sie dann auch, also mir ist es wichtig, weil ich das damals auch gern gehabt hätte als Student und das damals nicht gehabt hätte. Und das kann ich wirklich nur unterstreichen. Der Altruismus spielt eine sehr wichtige Rolle und ich glaube, die Monetarisierung ist da überhaupt nicht angebracht.
Was ist bei Ihnen, was merken Sie, was die Mentees daraus ziehen? Also das sind jetzt die ganzen, nur die, wir haben schon gesagt, die Ägyptologen, die kümmern sich dann um junge Akademikerinnen und oder bei Ihnen? Oder wer ist sozusagen das Patenkind in dem Fall?
Also das Patenkind sind angehende Akademikerinnen, meist ab dem zweiten oder dritten Semester. Und wir haben das auch empirisch untersucht in der dreijährigen Panelstudie. Und da kam eben raus, dass die Mentees im Allgemeinen profitieren in der Persönlichkeitsentwicklung. Sie geben an, dass sie mehr Selbstbewusstsein entwickeln, ein besseres Selbstmanagement haben, dann in ihren eigenen Plänen bestärkt sind, neue Karriereperspektiven entwickeln und letzten Endes auch die erfolgreiche Hilfe beim Berufseinstieg. Also über 70% der Mentees finden direkt oder indirekt über ihren Mentor oder ihre Mentorin den Einstieg in den ersten Job quasi.
Und was merken Sie, was bringt Ihnen das an der Universität, dass Sie das machen?
Ja, also wir holen insbesondere zum Beispiel AkademikerInnen an oder angehende AkademikerInnen, die die Ersten in ihrer Familie sind. Also das heißt, die keinen Sparing-Partner haben, der schon studiert hat, dem bieten wir quasi einen Zugang dazu. Und von der Uni ist es einfach her, dass man eben ja auch mit dem Mentoring-Programm ein Stück dazu beiträgt, dass mehr Leute das Studium zu Ende bringen auch.
Sie haben gerade gesagt, ne, die Ersten in der Familie sind. Herr Kosse, kürzlich gab es ja einen Artikel in der Zeit, einen großen Artikel, wo, glaube ich, Ihr Kollege auch viel dazu beigetragen hat und Ihre Studien, da ging es um Bildungs- und Chancenungerechtigkeit, dass es sehr wichtig ist, woher wir kommen. Also unsere Herkunft sehr entscheidend dafür ist, wie weit wir es im Leben bringen. Stimmt das?
Genau, also das kommt bei uns raus, aber das kam auch aus der IFO-Studie von den Kollegen von der LMU raus. Es gibt in Deutschland meiner Ansicht nach eine große Gerechtigkeitslücke. Warum ist es eine Gerechtigkeitslücke? Wenn wir sehen, wer in den meisten Bundesländern ist es ja der Übergang von der vierten in die fünften Klasse aufs Gymnasium geht oder nicht, dann hat es eine ganz große Vorhersagekraft, was ist der Bildungshintergrund der Eltern. Und jetzt könnte man sagen, naja, wenn die Kinder aus gebildeten Haushalten auch einfach besser sind, dann könnte man immer noch fragen, warum sind die jetzt besser? Aber was wir finden, ist Folgendes. Der Bildungshintergrund der Eltern ist wichtiger, oder zumindest ein Stück weit wichtiger, als die tatsächlichen Noten oder die Intelligenz der Kinder, wenn es darum geht, vorherzusagen, wer geht von der vierten in die fünfte Klasse aufs Gymnasium oder eben nicht. Und wenn jetzt Kinder das Gleiche können, aber die einen bekommen mehr Chancen, an der Stelle, glaube ich, ein Gerechtigkeitsproblem. Und an der Stelle können natürlich Mentorenprogramme oder Patenschaftsprogramme einen Beitrag leisten, diese Gerechtigkeitslücke zu schließen.
Das heißt, es ist dann sozusagen, es fehlt das Vorbild und das kann gegeben werden, Frau De Vazierin.
Also es ist nicht nur das Vorbild, was fehlt, es ist auch das, was in unserem System erwartet wird. Nämlich in der Grundschule wird erwartet, dass Eltern unterstützen, dass Hausaufgaben nachgeguckt werden, dass geübt wird, dass vorgelesen wird. Und da, wo das nicht möglich ist, fehlt den Kindern ganz viel substanziell. Und Paten oder Lesementoren übernehmen da einen Part, in dem sie die Elternrolle ergänzen.
Herr Esch.
Und das Schöne ist an Mentoring-Programmen, die Grundschulkinder stehen dann nachher in der 5., 6., 7., 8. Klasse ihren Mann oder Frau in dem Schulsystem, wo sie vielleicht nicht gelandet wären, wenn sie keine Patin oder Patin gehabt haben. Es wird ein Fundament gelegt, was dauerhaft lebensstabilisierend ist.
Und das gilt aber auch für die in der Sekundarstufe 1. Also auch da, wo Lücke ist, da werden Lücken aufgeholt, da wird Persönlichkeit verändert und da wird Selbstbewusstsein auch angelegt.
sodass auch klar ist, ich kann auch was, auch wenn ich das nicht zu Hause gesehen habe, auch wenn ich das nicht gelernt habe, sozusagen diesen Weg zu gehen, aber ich kann diesen Weg selber gehen.
Ich kann diesen Weg selber gehen, also ich entscheide mich dafür, mich auch ein Stück führen zu lassen. Also ich, für gerade bei Älteren benutze ich oft das Bild wirklich vom Tandem im wahrsten Sinne des Wortes. Das Kind, der Jugendliche sitzt vorne und der trägt die Verantwortung und die Entscheidung, wo es lang geht. Der Pate sitzt nur hinten und gibt mal so den Überblick oder einen Hinweis, aber die Entscheidung liegt beim Jugendlichen selbst, das zu tun. Also auch da muss Motivation von innen kommen, damit es funktioniert.
Herr Pflaum, vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Ich habe noch eine Frage, die Sie auch mit beantworten können, die Frau Zacharias aus Sachsen stellt, nämlich sie würde interessieren, wie viele männliche und wie viele weiblichen Patinnen und Paten es gibt. Sie bezog es auf Lesepatinnen, aber das können wir auf alle beziehen. Wie ist so ungefähr die prozentuale Verteilung? Ich frage erstmal Herrn Pflaum, wie ist es bei Ihnen?
Also das spiegelt die Gesellschaft wider, 60% weiblich, 40% männlich. Das Schöne ist, in der empirischen Studie kam raus, dass das Geschlecht beim Erfolg vom Mentoring keine Rolle spielt. Also es ist egal, ob es Mixed-Tandems sind oder ob es gleichgeschlechtliche Tandems sind, das Geschlecht spielt hier überhaupt keine Rolle.
Wie sieht es in den Projekten aus, Frau Levasia-Demming?
Also ich würde sagen, es sind 2/3 Frauen, 1/3 Männer. Ich habe aber nicht genau nachgezählt. Bei den Jobcoaches sind es mehr Männer als Frauen. Und beim Lesen sind es mehr Frauen. Aber das liegt, glaube ich, eher so an den Zeiten.
Ja, dann ist es bei uns ungünstiger. Also ich meine, meine letzten Zahlen gesehen zu haben, wir sind bei 80% junge Frauen als Paten und 20% Männer.
Wäre interessant, sich anzuschauen, woher das kommt. Aber das wäre eine andere Sendung. Vielen Dank erst nochmal an Herrn Pflaum. Und wir gehen direkt drüber an zu Sigrid Philips in Berlin. Guten Morgen, Frau Philips.
Ja, guten Morgen.
Was hat Sie bewogen, zum Telefon zu greifen?
Ich arbeite selbst als Mentorin seit 10 Jahren an dem in der Republik ja ziemlich verrufenen Berliner Rollberg. Und hier ist, gibt es den Verein Moritz 14, der das Mentoren organisiert. Und ich bin da seit einigen Jahren auch Mitglied im Verein. Und jede unserer Sitzungen ist irgendwie eine Katastrophenmeldung, können wir die Projekte noch weiterführen, die wir haben.
Woran liegt das? Und
daran, dass wir absolut von Spenden und Sponsoren abhängig sind. Wir sind ein sehr kleiner Verein mit noch nicht mal 30 Mitgliedern und finanzieren, je nachdem, wie viel Spenden wir haben, Hauptamtliche, weil ohne hauptamtliche Koordination dieses ganze Mentorenprojekt zusammenbrechen würde. Hm. Und es gibt keine Chancen, obwohl alle vom Erfolg von Mentoring-Programmen reden, ihre Sendung ja auch, dass es bessere institutionelle Förderungen gibt für diese Koordination. Und wenn sich da nichts ändert, dann wird die Bildungskatastrophe, die durch Corona noch schlimmer geworden ist. Man muss ja nur die Zahlen angucken, die habe ich nicht im Kopf, aber nachgelesen mit einem jungen Freund zusammen vor einer Woche, der in der Didaktik arbeitet. Es wird schlimmer werden. Und wenn wir uns alles Mögliche leisten, aber nicht endlich ein Sondervermögen Bildung, dann ist schwarz für diese Republik und auch für die Integration.
Ich sehe heftiges Nicken hier in der Runde, Frau Philips. Es ist ja ein Dilemma tatsächlich. Ich meine, es ist ja ganz klar, dass dieses Ehrenamt nicht ohne Hauptamt funktionieren kann, weil wie sollen die Paten zusammenkommen? Wie sollen sie koordiniert werden? Wie sollen sie zu den Kindern kommen? Trotzdem gibt es wenig Geld dafür.
Das ist Cash. So. Frau Philips, ich danke Ihnen für den Anruf und gebe Ihnen völlig recht und kenne ja auch die Arbeit von Moritz 14 seit vielen Jahren. Die allerwenigsten Mentoring- und Patenschaftsprogramme sind in Regelfinanzierungen drin. Wir sind ein Add-on zu dem, was da ist. Und es gibt insoweit etablierte Sozialorganisationen wie Viva Con Aqua oder Brotzeit oder andere, die jetzt zusammen Anfang diesen Jahres ein Positionspapier erstellt haben, wo genau gefordert wird, dass es eine Regelfinanzierung für Mentoring- und Patenschaftsprogramme gibt, dass es notwendig ist, in Hauptamt zu investieren, damit man vorhandene Ressourcen und die Bereitschaft vor allen Dingen bei Jungen und Senioren nutzen kann, damit sie ein wirksames Mentoring und Patenschaft aufnehmen können.
Wie finanzieren Sie sich?
Genauso wie es Frau Philips geschildert hat. Wir sind zu großen Teilen von Spenden abhängig, von Großspenden und hangeln uns von gut aufgelegten, aber besser auszustattenden Programmen wie Menschen stärken Menschen, Fördergelder der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt oder der Aktion Zusammenwachsen. Die sind wichtig und gut, sie gehören aber ausgebaut.
Frau Devasia-Demming, wie ist das bei Ihnen?
Also wir leben auch in der Abhängigkeit von Spenden und Stiftungen, die uns unterstützen. Ich tue mich immer ganz schwer mit Förderprogrammen, die kurze Laufzeiten haben, weil der Arbeitsaufwand, da einen Antrag zu stellen, die Abrechnung zu machen und am Ende für die nächste Runde das Rad neu erfinden zu müssen, einfach zu viel ist. Die Energie stecke ich lieber in die Arbeit direkt mit den Ehrenamtlichen. Aber was Frau Philips gesagt hat, ist das große Problem. Die Auskömmlichkeit und die Finanzierung, die eine gute Struktur gibt, damit Ehrenamtliche gut arbeiten können. Und ohne die geht es überhaupt nicht mehr.
Herr Kosse, ist das die Studien, die Sie machen, das ist ja alles belegt, die hohe Wirksamkeit von diesen Projekten, von Patenschaftsprojekten, ist das in der Politik angekommen? Findet das Gehör?
Ja und nein. Mehr Nein als Ja. Also ich muss auch sagen, finde ich ehrlicherweise ein Skandal. Es gibt international viel gute Forschung zu Mentoring. Es gibt in Deutschland neben unserer Studie auch noch ein paar andere, die ich auch wirklich für sehr valide halte. Und ich würde sagen, es gibt im sozialen Bereich kaum Programme, die so gut durchleuchtet sind wie Mentoring. Und wenn man dann eben hört, dass es hier keine Regelfinanzierung gibt, halte ich das für ein sehr, sehr großes Problem, weil wir eben wissen, in welchen Bereichen welche Wirkung erzielt werden kann. Übrigens gilt das Gleiche auch für die Forschung zu Mentoring. Wir folgen dieser einen Kohorte seit 2011 und hangeln uns ein Stück weit auch von Teilfinanzierung zu Teilfinanzierung. Also wir hatten das Glück, lange Zeit von der Ben-Kieser-Stiftung unterstützt zu werden. Gab es da eine Umstrukturierung und jetzt müssen wir praktisch jede Welle gucken, wie können wir es schaffen, wieder Geld zusammenzukriegen, um diese Studie weiterzuführen. Und das zeigt, glaube ich, dass die Wertschätzung der Politik sowohl in der Forschungsförderung als auch in der tatsächlichen Förderung der Programme wirklich, wirklich noch ein bisschen hinterherhängt.
Das heißt, da ist noch Luft nach oben. Vielen Dank, Frau Philips, für den Anruf. Ich gehe direkt weiter, noch schnell vor den Nachrichten nach Mülheim bei Freiburg an Frau Meixner. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was möchten Sie gerne beisteuern zu unserer Runde?
Ich würde kurz erzählen wollen, wo ich im Mentoring herkomme und fand den Aspekt, was ist eigentlich für Mentorinnen interessant, daran mitzumachen, gerade auch im Ehrenamt interessant. Ich arbeite und bin Gründungsmitglied vom Verein Futura Mentoring. Das ist Mentoring von Frauen für Frauen. Wir haben uns gebildet aus einer Initiative der Universität heraus. Die hatte dieses Programm Futura Mentoring 2008 bis 2010 angeboten. Und ich war dort auch als Mentorin beteiligt. Das war ein großes Netzwerk von insgesamt 200 Frauen. Als die Universität sich dann aber entschieden hat, in Freiburg dieses Programm nicht weiterzumachen, sondern andere Mentoring-Programme aufzusetzen und wir dann entschieden haben, wir machen das als Verein weiter. Es ging im Frühjahr eben im Wesentlichen darum, Studentinnen, Doktorandinnen und so weiter zu unterstützen in ihren Fragestellungen im Studium oder im Übergang zum Beruf. Wie bringe ich Familie und Beruf in Einklang und so weiter. Und im Verein selber sind wir jetzt so aufgestellt, dass wir nicht mehr so viele junge Akademikerinnen haben, sondern insgesamt um die 100 Mitgliederfrauen haben, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Und wir bieten in diesem Verein neben Netzwerken und Weiterbildungsveranstaltungen dann eben auch Mentoring an, nämlich Tandem-Mentoring, wo die Frauen eben die Zielsetzungen haben, sie wollen sich beruflich verändern, sie wollen aus dem Beruf in die Rentenzeit, in der Alterszeit übergehen, sich zu diesen Zielen eben gezielt jemanden suchen können, der ihnen hilft, dabei sich zu sortieren, sich zu orientieren oder eben diese Ziele zu erreichen. Mhm. Und in dem Rahmen bieten wir dann eben so anderthalbjährige Programme an in der AG, die wir in der Arbeitsgruppe, die wir dann im Verein haben, schreiben wir aus, wer mitmachen möchte, an Mentorinnen und Mentees. Die Mentees sagen ihre Ziele, was sie wollen, wo sie hinwollen. Wir bringen die Leute, die Frauen zusammen und lasse sie sich kennenlernen. Dann gehen wir als AG hin und matchen diese Tandems zueinander, bringen die Tandems zueinander und begleiten dann auch dieses Programm ein Jahr lang in dieser Arbeit oder begleiten die Frauen in dieser Arbeit.
Frau Meixner, Sie haben gesagt, Sie waren selber Mentorin auch am Anfang. Was hat Sie dazu bewogen, da mitzumachen und das überhaupt aufzusetzen? Also was sehen Sie da so, an Bedarf und auch an Gewinn für beide Seiten?
Ja, es war so, dass ich auch dachte, naja gut, ich bin gefragt worden, ich kann was sagen zu Familie und Beruf und wie macht man das mit Kind und was nicht allem, fand das also ganz toll. Ganz spannend und habe mich einfach darauf eingelassen, auf das Uni-Programm und dachte, naja gut, von Frauen für Frauen ist ja auch ganz nett, braucht das und habe dann gemerkt, was es eben doch für einen Wert hat, dass man sich dort austauscht, dass man als Mentorin sein Erfahrungswissen einbringt, denn das ist es ja, es geht nicht um mein Fachwissen als Pharmazeutin, sondern es geht um mein Erfahrungswissen, wie habe ich das eingebracht, was hast du für Fragestellungen, was kann ich dazu sagen, wie habe ich das gemacht oder was fällt mir zu deiner Situation ein? Und ich habe dann als Mentorin halt erfahren, wie wichtig das doch auch ist, dieser Austausch und dieses Kennenlernen der Erfahrungen von anderen Frauen für sich selber auch zu sortieren auf Seiten der Mentees. Und das hat uns und mich dann dazu bewogen, auch für diese Vereinsgründung zu arbeiten und dieses Programm weiterzumachen und aufleben zu lassen, weil ich einfach sehe, dass Mentees und Mentorinnen auf verschiedene Art und Weise davon sehr profitieren.
Frau Meixner, vielen, vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben. Davon die Nachrichten stehen um die Ecke. Vielen, vielen Dank für die Vorstellung Ihres Projekts und für Ihre Arbeit. Wir reden gleich an dieser Stelle weiter, ob in der Bildung oder im Arbeitsleben, wenn Ehrenamtler eine Patenschaft für Jüngere übernehmen. Rufen Sie uns an 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, am besten auch mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie zurückrufen können.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema, ob in der Bildung oder im Arbeitsleben, wenn Ehrenamtler eine Patenschaft für Jüngere übernehmen. Dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Und eine E-Mail bekommen haben wir von Herrn Evers aus Bayern, der schreibt, Idee wäre ein Programm für die kulturelle Integration, um andersstämmige Menschen einfacher zu integrieren. Da frage ich mal in die Runde, gibt es das schon in Deutschland?
Es gibt wirklich sehr viele. Viele Migranten-Selbsthilfeorganisationen hier in Köln zum Beispiel, der Sozialdienst katholischer Frauen ist da ganz erfolgreich. Wir bei Balloon Du haben uns aber zum Beispiel entschieden, nicht mehr die Nationalität unserer Mentees, unserer Patenkinder zu erfassen, weil wir nicht wussten, was wir mit dieser Information anfangen sollten. Wir wissen, wir haben 38 Sprachen im Programm. Damit können wir arbeiten, damit können wir Matchings besser machen, um zu schauen, kann einer jetzt eine andere Sprache als die deutsche Sprache und man kann dann besser verknüpfen. Und dieses Engagementfeld, Eingewanderte als Paten und Patinnen zu befähigen, ist bei Balloon Du immer noch ein Desiderat. Wir können da viel, viel besser werden und setzen da eben sehr stark darauf, dass wir an den Gesamtschulen, Gymnasien, in der Oberstufe das ganze Spektrum einer Altersgruppe vor uns haben, wo dann auch viele Kinder von Einwanderern mittlerweile selber bei uns Paten werden.
Frau De Weiß, Sie haben schon gesagt, bei Ihnen spielt Migration auch eine große Rolle bei den Patinnen und Paten, aber auch bei den Patenkindern, richtig?
Ja, also bei den Patenkindern auf jeden Fall. Also bei den Paten ist es eher weniger so. Aber bei den jungen Patinnen und Paten, da sind es tatsächlich meistens Patinnen, die noch selbst zur Schule gehen, haben wir eben viele, die selbst eine Migrationsgeschichte haben, die selbst aus diesen Stadtteilen kommen, wo viele Kinder sind. Und die sind so ähnlich, die haben einfach eine Vorerfahrung mit einer Begleitung und einer Unterstützung und geben da was zurück.
Eine weitere Idee kommt von Frau Brandt. Sie sagt, der Wunsch wäre, mehr Patenschaften auch im Altenheim anzubieten. Pflege und Spaß müssen verbunden werden. Viele haben Sehschwierigkeiten. Man kann den Menschen Zeitschriften vorlesen zum Beispiel.
Herr Esch.
Ja, wie gemacht die Frage für mich. Ich wohne über einem alten Hain in Köln und sehe da immer die Aufrufe von den Betreibern auf deren Internetseite, dass Ehrenamtliche in das Haus kommen mögen. Und jetzt nach Corona ist das möglich. Mein Hinweis, gehen Sie auf die Altenheime und Pflegeeinrichtungen zu. Sie werden sicherlich mit offenen Händen empfangen werden.
Herr Kosse, diese Patenschaftsprojekte sind ja oft in eine Richtung, also dass Ältere für jüngere Menschen was tun. Wir haben jetzt gerade gehört, es gibt auch die andere Richtung, dass jüngere Menschen Patenschaften sozusagen für ältere Menschen übernehmen können. Was sagt die Forschung, wie wichtig ist so etwas für das Miteinander der Generationen auch?
Es gibt meines Wissens relativ wenig Forschung für die Seite, dass sozusagen Jüngere etwas für Ältere machen, aber man kann, glaube ich, allgemein sagen, was wir jetzt in unseren Sachen sehen und auch was die Literatur sagt, ist Zusammenleben zwischen Menschen allgemein, aber damit auch Zusammenleben zwischen Generationen ist die Sache mit den sozialen Fähigkeiten, die ich vorhin schon erwähnt habe. Vertraue ich anderen? Bin ich bereit zu teilen? Bin ich bereit, Gefallen zu erwidern? Und das ist tatsächlich einer der größten und der stärksten Effekte, die wir bisher gesehen haben, ist, dass in diesen Dimensionen, je nach der Umgebung, in der ich aufwachse, eben eine Lücke entstehen kann. Also ich Kinder, die sozusagen in benachteiligten Umgebungen leben, die schaffen es einfach nicht, besonders starkes Vertrauen in ihre Mitmenschen und ihre Umgebung aufzubauen, zu teilen und so weiter. Und das ist natürlich in einer gewissen Literatur, wie das auch als Sozialkapital bezeichnet, und ist eben ein ganz wichtiger gesellschaftlicher Kitt zwischen verschiedenen Gruppen, sei es Generationen, aber sei es auch über andere Gesellschaftsgruppen hinweg. Und da sehen wir eben diesen ganz großen Effekt. Da kommt dieser Mentor oder diese Mentorin, die das oft freiwillig macht, die eben praktisch diese ganz große Menge an Sozialkapital mit in diese Beziehung bringt, weil sie eben bereit ist, ihre Zeit, ihr Engagement für jemanden anders zur Verfügung zu stehen. Dann sehen wir, dass die Kinder, die fangen an, das zu sehen, die fangen das an zu imitieren und machen das schließlich zum Teil ihrer eigenen Persönlichkeiten, ihres eigenen Verhaltens. Also da ist es, glaube ich, ganz allgemein gesprochen schon so, dass das Mentoring einen großen Beitrag leisten kann, Sozialkapital aufzubauen und damit auch das Zusammenleben in der Gesellschaft zu fördern.
Frau de Weiser-Demming. Also ich habe drei Beispiele im Grunde genommen. In der Corona-Zeit habe ich im Nachhinein erfahren, haben zwei Jugendliche für ihre Mentoren den Einkauf gemacht und sie komplett versorgt in der Zeit. Also das fand ich großartig. Und ich habe ein Tandem, was schon ganz, ganz lange besteht, eigentlich darf man es gar nicht mehr Patentandem nennen, wo die ältere Dame das Kind von der Förderschule bis in die Ausbildung gebracht hat. Und die sich regelmäßig treffen und diese junge Frau ihr den Garten macht, mit ihr kocht und backt und einkauft. Wo ich denke, ja, da sind Beziehungen fürs Leben entstanden.
Wie sieht das eigentlich aus? Wir haben ja diese ganzen Vorschläge gerade bekommen, was man noch machen könnte, wo es ja schon viele Programme gibt. Wo kann ich mich eigentlich informieren, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich engagieren, ich möchte irgendwo mitmachen, aber ich weiß gar nicht wo?
Also mein Hinweis ist, fragen Sie doch mal Ihre Freunde und Kollegen, wo die sich ehrenamtlich engagieren, und Sie werden überrascht sein, wie viele ein Ehrenamt bereits jetzt schon haben. Dann sind Sie in Ihrer Bubble und wissen schon, das könnte auch vielleicht für mich passen. Es gibt in Deutschland viele, viele Freiwilligenagenturen. In jedem Kreis, in jeder Stadt ist meine Meinung, können Sie quasi im Telefonbuch oder im Netz nachschauen unter dem Schlagwort Freiwilligenagentur. Und dort gibt es Hauptamtliche, die mit Ihnen ein Gespräch führen und die mit Ihnen erkunden, für welches Ehrenamt Sie geeignet sein könnten.
Und es gibt auch Plattformen, ne?
Ja, da gibt es eine erhebliche Anzahl.
Also eine ganz große Plattform ist von der Aktion Zusammenwachsen, wo ganz, ganz viele Patenprojekte bundesweit gelistet sind mit Kontaktdaten, mit den Ansprechpartnern, wo man sich eben direkt melden kann. Es gibt auch vom Bundesverband Lesementoring, also ein Lesementor, die Leserhelfer vom Bundesverband, eine Plattform, wo die einzelnen Standorte, in denen dieses Lesementoring in Grundschulen angeboten wird, eben auch aufgelistet ist, sodass man sich direkt bei den Stellen melden kann.
Das heißt, da finde ich dann, was gibt es zu tun, auch in welchem Umfang, wie viel Zeit bringe ich mit, wie viel wird gebraucht, Herr Esch?
Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt ist ein relativ neuer Anbieter auf dem Freiwilligen- und Volunteermarkt, sitzt in Neustrelitz und hat eigens auf ihrer Internetseite eine Übersicht über die digitalen Plattformen. Da sind dann Projekte drauf, wie Go Volunteer oder Gute Tat oder Fostel, wo man sich digital informieren kann. Die sind in der Regel postleitzahlsensibel organisiert, wo man dann schauen kann, ist was in meiner Nachbarschaft da und kann sich dann digital organisieren. Aber mein dringender Hinweis, nutzen Sie die freiwilligen Agenturen, die in Ihren Städten und Landkreisen vorhanden sind. Fragen Sie bei den Wohlfahrtsverbänden an, die in der Regel auch unter dem Schlagworten Ehrenamt oder Freiwilligenarbeit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die einen Überblick haben über die Bedarfe in den jeweiligen Städten. Beispielsweise Hamburg ist da ganz groß mit einem Mentoring, wo sich Patenschaften zusammengetan haben. Aber das Schlagwort Freiwilligenagentur ist das, was Hörerinnen und Hörer direkt nutzen können.
Und es gibt ja ganz unterschiedliche Zeitvolumina sozusagen, die man da einbringen kann, ne? Wenn man nicht so viel Zeit hat oder wenn man viel Zeit hat. Da gibt es dann verschiedenste Angebote. Gut, Anne Biedenkamp aus Hannover hat uns angerufen. Guten Morgen, Frau Biedenkamp.
Einen wunderschönen guten Morgen. Anke Biedenkamp, mein Name, genau. Ich rufe aus Hannover an und würde gerne für ein Projekt werben, was es hier in der Region gibt. Das ist eins von einer ehemaligen Grundschullehrerin organisiert worden. Seit 2009 ist sie unterwegs mit dem Projekt Wohnzimmerlehrer. Und das heißt, da sind inzwischen 10 Ehrenamtliche, 75 Honorarkräfte, Musikpädagoge und viele andere mehr unterwegs, um Schülerinnen vor allen Dingen im Grundschulalter und im Sekundaralter lesen und schreiben, rechnen, also die Grundschularten beizubringen, sie aber auch im sozialen Leben zu unterstützen. Und gerade im Corona-Jahr gab es ganz viele Angebote, um auch aus der heimischen Umgebung rauszukommen. Die Lebenssituation ukrainischer Kinder ist besonders auch aufgenommen worden, sind verbunden worden mit heimischen Kindern. Also ein sehr, sehr breit gestreutes Programm für unterschiedliche Kinder im Grundschul- und Sekundareinstufenalter. Und ich war sehr begeistert von dieser Initiative, hatte das seinerzeit in der Zeitung gelesen, habe mich sofort gemeldet und dann 6 Jahre lang auch einen ghanaischen Knaben betreut und seine kleineren Geschwister. Und denke, dass das eine großartige Aufgabe ist, um diesen Menschen, diesen jungen Menschen Einstieg in die Gesellschaft zu eröffnen.
Das wollte ich gerade fragen. Sie sind selber auch Lehrerin gewesen, richtig?
Oder also ich bin von Beruf Lehrerin, ja. Habe das aber nie praktisch ausgeübt und habe dann für mich dieses Potenzial genutzt, um in meiner Freizeit ehrenamtlich da eine Arbeit zu unterstützen, die ich sehr, sehr wertschätze.
Warum tun Sie das? Das ist ja Zeit, die Sie extra aufwenden. Was ist das? Was gibt Ihnen das auch zurück?
Das, was andere auch schon vor mir gesagt haben, es ist auf der einen Seite ein bisschen was zum gesellschaftlichen Leben beitragen, aber auch tatsächlich Erlebnisse mit den Kindern zu haben, zu merken, dass sie sich über die Lernerfolge freuen, dass sie das an die Eltern weitergeben, an die kleineren Geschwister, dass sie Dinge erleben können, die sie sonst nicht erleben könnten. Und das multipliziert sich natürlich im eigenen Familienkreis und auch in der sozialen Umgebung.
Was würden Sie sich wünschen an Unterstützung da noch mehr für solche Projekte wie Ihres?
Also es ist ja jetzt nicht mein persönliches Projekt, sondern ich bin nur Mentorin, aber ich denke, die Initiatorin Nina Diekmann freut sich über jeden, der sich da persönlich einbringt, denn es kann gar nicht genügend Mentorinnen geben, die da mitwirken und ihre Zeit zur Verfügung stellen in Form von Unterrichten im Wohnzimmer. Das ist nochmal das Besondere, dass man teilweise auch in die Familien reingeht und im heimischen Umfeld der Kinder den Unterricht gibt, aber auch in Form von Ausflugsangeboten. Und was auch immer sehr, sehr gefragt ist, sind natürlich Spenden aller Art, ob das Laptops sind oder Lehrmaterialien, Lernmaterialien und direkt auch finanzielle Mittel, die aber durchaus auch dank der Initiative von Frau Nina Diekmann sehr gut auch in den letzten Jahren geflossen sind.
Wie ist das Miteinander mit den Eltern da, wenn Sie reinkommen als Patin?
Also ich kann jetzt nur von meiner ganz persönlichen Erfahrung sprechen. Das war eigentlich eine sehr vertrauensvolle Begegnung, dass ich mit den Kindern im Wohnzimmer, aber später auch in meinem eigenen Wohnzimmer oder auch draußen unterwegs sein konnte, ohne dass es da jegliche Einschränkungen gab. Das ist schon auch eine große Dankbarkeit, dass jemand von außen kommt und die Eltern in diesem Lernprozess unterstützt, eine Unterstützung, die sie selber gar nicht leisten können, weil sie in dem Fall auch der deutschen Sprache gar nicht mächtig waren.
Das ist ja ein wichtiger Punkt. Ne? Welche Rolle spielen eigentlich die Patinnen und Paten im Zusammenspiel mit den Lehrern und mit den Eltern? Frau Devasia-Demming, ich sehe, Sie möchten unbedingt was dazu sagen.
Genau, unbedingt. Also ich habe ganz viele Punkte, die ich da loswerden muss. Also die Eltern sind total wichtig und Paten dürfen nicht Konkurrenz zu den Eltern sein. Sie sind auch nicht die besseren Eltern oder der Ersatz. Es geht um Unterstützung. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, die meisten Eltern nehmen Unterstützung an und sie wollen ihrem Kind helfen und merken, dass sie es selber nicht ausreichend können und suchen eben auch die Hilfe. Und Pate, Eltern Lehrer sollten eigentlich so das Dreieck ums Kind sein, die gemeinsam für das Wohl des Kindes und die Karriere, dann Bildungskarriere arbeiten. Mit dem Zuhause habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Also wir tun es prinzipiell nicht. Also wir sagen ganz klar, die Patenschaften sollen im öffentlichen Raum oder in der Schule oder in unseren Räumen, in der Bibliothek stattfinden, um auch den Paten ein Stück eine Sicherheit und einen Schutz zu gewährleisten, dass sie eben auf der sicheren Seite sind, dass sie auch nicht mit allen Themen konfrontiert werden, die eine Familie dann vielleicht doch noch hat, also damit man es eingrenzt. Und als Frau Biedenkamp sagte, sie sei Lehrerin, habe ich gedacht, ich muss unbedingt sagen, dass man nicht Lehrer sein muss, um Pate werden zu können.
Was sollte man mitbringen, um Pate werden zu können?
Langmut, Geduld und ein ganz großes Herz. Und wenn man die Zeit und die Lebenserfahrung verschenkt, dann hat man schon ganz viel gegeben. Also man darf kein, also ich glaube, kaum einer, der so mitten im Leben steht, braucht Angst davor zu haben, den Herausforderungen von Klasse, ich sag jetzt mal bis zur 6., 7. Klasse, dem Fachlichen gewachsen zu sein. Und es geht aber gar nicht unbedingt nur ums Fachliche. Viel mehr als das Fachliche, was so nebenher läuft, ist das Unterstützen. Es ist die Struktur. Wie gehe ich so eine Klassenarbeit an? Ich räume mal meinen Turnister aus, mir hefte die Arbeitsblätter ab und ich rede vielleicht einfach über Gott und die Welt und den Kontext, was in der Kinderzeitung steht, was ein aktuelles Thema ist, und ich tausche mich aus. Und das kann jeder machen, der sich auf ein Kind einlässt und Geduld mitbringt.
Danke, Frau Biedenkamp, dass Sie angerufen haben. Und wir gehen rasch noch vorm Ende der Sendung zu Christian Mendt nach Radebeul. Guten Morgen, Herr Mendt.
Guten Morgen.
Sie sind auch engagiert, ja, richtig?
Wir sind engagiert. Wir haben zufällig auf einer Reise durch Zentralasien in Usbekistan eine Familie kennengelernt, wo die Eltern ganz gerne möchten, dass einer ihrer Söhne das Geschäft mal übernimmt, also zwei Restaurants. Und er ist sehbehindert und der Vater hat in Deutschland studiert und wollte auch ganz gerne, dass sein Sohn hier studiert, und hat uns gefragt, ob wir bereit wären, ihm dabei zu helfen. Wir hatten keine Ahnung von nichts und haben uns darauf eingelassen und kennengelernt, welche Schwierigkeiten es für einen ausländischen Studenten aus dem nicht-europäischen Raum bedeutet, hier Fuß zu fassen. Und haben ihn begleitet, er wohnt bei uns kostenlos und wir haben große Freude daran, weil wir auf diese Weise noch einmal einen Bereich des Lebens kennenlernen, der inzwischen aus unserer Familie rausgewachsen ist. Wir haben viele Kinder und die haben fast alle studiert und sind aber selbstständig und haben auch Familien, und es ist jetzt ruhig geworden im Haus. Und so bin ich ganz froh, dass wir Unruhe wieder dieser Art haben und jemandem helfen können.
Was merken Sie, was bringt das dem Kind, dem Patenkind sozusagen, bei Ihnen so herzlich aufgenommen zu werden? Wo merken Sie da eine Entwicklung schon?
Naja,
also dem jungen Erwachsenen, es ist ja kein Kind mehr, aber dem jungen Patenkind im Sinne des Wortes.
Mhm. Also es ist erst einmal ähnlich wie das bei uns Ostdeutschen früher war, hatten wir von dem goldenen Westen andere Vorstellungen. Und da ist es ganz gut, wenn man so als Brückendienst jemanden in die Gesellschaft so langsam einführt und er auch seinen Weg findet, dann selber findet und Freunde findet. Und das hat er sehr schnell. Er spricht seit der 6. Klasse, lernt er Deutsch und spricht ganz gut Deutsch. Und daneben Türkisch, Ukrainisch und Usbekisch natürlich, sodass er auch bei Praktikas in Hotels sehr gern gesehen war und gesehen ist, weil er dolmetschen konnte. Und damit hat er also auch manchmal eine Führungsposition gleich übernommen unter den Praktikanten, die er sich gar nicht gesucht hatte. Und das ist schön zu erleben, wie jemand da hineinwächst und selbstbewusst auftritt und fröhlich und sehr diszipliniert, auch ethisch einwandfrei. Also wir staunen, also was er da alles bewältigt, denn das ist für ihn nicht ganz so einfach. Und das tut einfach unserer Gesellschaft auch gut, also dass jemand es zu schätzen weiß, hier zu arbeiten und zu lernen.
Da merkt man das große Herz, höre ich Ihnen an, was Frau de Vazia-Demming gerade so beschrieben hat als Voraussetzung dafür, eine Patenschaft zu übernehmen. Herr Esch?
Ich war jetzt gerade überrascht, dass Sie mich gerade ansprechen.
Sie sahen so aus, als wollten Sie was sagen.
Ich hatte so ein großes Gefühl der Dankbarkeit, als ich Ihnen, Herr Ment, zugehört habe gegenüber Ihnen und gegenüber allen Patinnen und Paten, die sich in ganz Deutschland für unseren Zusammenhalt einsetzen.
Ja, also die Geschichte, so wie Sie sie erzählen, erinnert mich eigentlich daran, warum ich das eigentlich tue. Also ich bin hier in Deutschland geboren und groß geworden und bin zwischendurch 4 Jahre von der 7. bis zur 10. Klasse in Indien zur Schule gegangen. Und ich hatte sowohl hier als auch in Indien, wo ich die Sprache gar nicht sprach, als ich da in die Schule kam, Menschen, die mich unterstützt haben. Und ich bin das heute das geworden, was ich heute bin, weil Menschen an mich geglaubt haben und mir was mit auf den Weg gegeben haben. Und ich bin nach der 10 wieder nach Deutschland gekommen, war dann am Gymnasium in der Oberstufe und habe in der Küche, bei Ferdi in der Küche gesessen und er hat mir die Räuber von Schiller erklärt. Ich konnte mit diesem Reklamheft nichts anfangen. Mir fehlten einfach Worte, um das zu verstehen. Und auch da haben mich Menschen durchs Abitur gebracht. Und als ich mit dieser Erfahrung im Herzen irgendwie angefangen bin in verschiedenen Projekten, habe ich gedacht, Paten sind schon was Feines. Also Ersatzfamilie, man ist so ein bisschen Beutekind, man hat so einen Beutevater vielleicht auch. Und ich glaube, das geht unseren Bildungspaten manchmal auch so. Sie schließen ihre Kinder ins Herz, so wie sie, wie Herr Menzen es beschrieben hat, eben diesen jungen Menschen auch zu sich aufnimmt. Und ich bin den Menschen dankbar, die mich begleitet haben, aber ich bin auch unseren vielen, vielen Ehrenamtlichen zu Dank verpflichtet, die sich eines Kindes annehmen, die da so eine, wie in so einer Blumenwiese den Samen aussäen und gar nicht wissen, was daraus wird, aber irgendwann wird da was raus. Und es wird auch gut in der Regel.
Es ist eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort, aber wir haben noch 4 Minuten. Herr Kosse, ich wollte noch einmal ganz kurz fragen, kurz vor Schluss der Sendung. Ich habe gelesen, dass der sozioökonomische Hintergrund auch Auswirkungen hat darauf, auf die Ehrlichkeit und auf die Selbsteinschätzung, also wie sehr man weiß, was eigentlich die eigenen Stärken sind. Können Sie uns da noch mal ganz kurz mitnehmen in die Welt der Wissenschaft?
Genau, also Sie sprechen da 2 Sachen an, die tatsächlich zu meinen Lieblingsmaßen gehören in dieser seit 10 Jahren laufenden Studie. Es ist beides nicht so ganz einfach zu messen. Wie kann ich Ehrlichkeit messen und wie kann ich die Fähigkeit messen, sich selbst einschätzen zu können? Weil ich könnte jetzt jemanden einfach fragen, bist du jemand, der immer die Wahrheit sagt? Wenn es vielleicht jemand ist, der nicht so oft die Wahrheit sagt, dann sagt er trotzdem ja, weil er ja jemand ist, der lügt. Zumindest ab und zu mal lügt. Und,
Sie haben nur noch 2 Minuten zum Erklären.
Okay, dann bleiben wir einfach nur, dann gehen wir zur Selbsteinschätzung. Das finde ich nämlich toller. Also da finde ich beides toller, aber das ist vielleicht noch ein bisschen anschaulicher. Also wir haben uns folgendes Spiel ausgedacht. Es geht um Murmelspielen und man hat die Chance, man darf selber entscheiden, auf welcher von 7 Murmelbahnen man spielen möchte. Die eine ist sehr schwer, ist ein ganz kleines Loch, die andere ist ganz leicht, ist ein sehr großes Loch. Und da gibt es eben zwischen Reihen noch Bahnen, das sind die Abstufungen. Wenn ich es, die Aufteilung des Spiels war so, wenn ich es schaffe, bei dem ganz kleinen, bei dem schwierigen Loch erfolgreich zu sein, dann gewinne ich eben sehr viel. Wenn ich bei dem ganz einfachen Loch erfolgreich bin, dann gewinne ich eben nur so ein bisschen was. Wenn ich jetzt aber bei einem ganz schweren Loch antrete und es nicht schaffe, dann gewinne ich eben nichts. Also man kann sozusagen über dieses Murmelspiel Selbsteinschätzung messen. Wer die präzise Selbsteinschätzung hat, gewinnt am meisten. Also man muss was wählen, das schon schwer ist, weil man da eben mehr gewinnen kann. Man muss es aber schaffen, weil wenn man es nicht schafft, dann verliert man eben alles. Und das war ein Paradigm oder ein Paradigma, das den Kindern großen Spaß gemacht hat, daran mitzumachen und hat uns eben erlaubt zu zeigen, dass Kinder aus benachteiligten Familien eben sich schlechter selbst einschätzen können. Sie gewinnen weniger bei diesem Spiel. Und Kinder, die eben den Mentor hatten, haben es geschafft, über das Mentorenprogramm, weil sie Feedback bekommen haben, weil sie neue Erlebnisse gemacht haben, etwas über sich selber zu lernen und dann auch sich hier besser einschätzen zu können und eine Murmelbahn zu wählen, in der sie möglichst viel gewinnen konnten.
Das heißt, so eine Position einzunehmen, zu wissen, worin ist man gut und gleichzeitig auch zu wissen, was kann ich schaffen, wenn ich mich anstrenge, richtig?
Genau, ich glaube, und das zeigt die neuere Forschung jetzt immer mehr, Selbsteinschätzung ist ein Schlüsselskill unserer modernen Gesellschaft. Wenn ich jetzt die Schule abgeschlossen habe beispielsweise und mir überlegen muss, oder ich möchte beispielsweise in den medizinischen Bereich gehen, soll ich Medizin studieren oder vielleicht eher eine Ausbildung machen in dem Bereich? Wenn ich es mir nicht zutraue und eine Ausbildung mache, dann habe ich vielleicht eine Karriere als Arzt sausen lassen. Wenn ich aber unbedingt Medizin machen möchte, aber das dann vielleicht nicht schaffe, dann scheitere ich und muss abbrechen. Also sozusagen ist es ganz, ganz wichtig, eben ein gesundes Selbstbewusstsein haben, aber eben ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben, das mir erlaubt, die für mich richtige Wahl zu treffen.
Und auch wenn ich nicht Medizin studiere, gilt es auch auf kleineren Skalen.
Das auf jeden Fall. Und Selbsteinschätzung oder fehlende Selbsteinschätzung ist bei Jugendlichen, die in die Berufsorientierung gehen, ganz großes Thema und die brauchen das gespiegelt. Und deswegen sind die Jobcoaches als Paten da so wichtig.
Ich würde gerne noch schnell zwei Mails vorlesen. Einmal Ursula Huetz-Galli. Sie schreibt, ich bin 80 Jahre alt und wenn ich mir vorstelle, dass ich in meiner Kindheit eine ehrenamtliche Patin, einen ehrenamtlichen Paten für mich ganz allein eine Stunde Zeit pro Woche genommen hätte, ich denke, dass meine Schulzeit und auch mein beruflicher Weg besser verlaufen wären. Und dann schreibt noch Micha Skorzenski, die Sendung und das Engagement der Menschen, die gerade zu Gast sind, fühlen sich gerade wie eine warme Dusche an. So viel deprimierende Nachrichten den ganzen Tag und dann ist solch eine Sendung und so tolles Engagement ein Segen und eine Inspiration. Das nochmal als Lob an Sie alle Rückmeldung. Ob in der Bildung oder im Arbeitsleben, wenn Ehrenamtler eine Patenschaft für Jüngere übernehmen, stand im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich sehr bei meinen Gästen. Dominik Esch, geschäftsführender Vorstand und Mitbegründer des Mentoring-Programms Balu und Du. Bei Maymol Devasia Demming, Geschäftsführerin der Allianz Bildung und Lernen in Ratingen. Und bei Professor Dr. Fabian Kosse, Volkswirtschaftler an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und Patenschaftsforscher am Bonner Brick-Institut. Herzlichen Dank Ihnen allen. Danke natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre vielen Anrufe und Mails. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören möchten, dann finden Sie das wie immer auf unserer Seite deutschlandfunk.de. In der kommenden Woche beschäftigt sich mein Kollege Michael Röhl hier mit dem Thema gesellschaftlich abgehängt, wenn Ältere in der digitalen Welt den Anschluss verlieren. Hier kommt jetzt Umwelt und Verbraucher und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.